Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan, ich bin euer Host und ich bin heute wieder nicht alleine, denn zu Besuch ist...
Der Co-Host, unser Paul Ehrenburg. Und ich freue mich auch mal wieder in unserem Studio zu sitzen.
Sehr schön. Schön, dass du hier bist. Da können wir ja mal kurz direkt schon mal anfangen. Ich muss dich ja nicht groß vorstellen, die Leute kennen dich ja. Der Paul ist mittlerweile festes Team von Corpo Talk. Also wir haben eine Firma gegründet. Paul ist da mit Teil, also ein Gesellschafter. Das heißt, wenn der Paul hier zu Besuch ist, dann ist das nicht, weil wir keine Gäste mehr haben, weil keiner mehr bei uns reinkommen möchte, sondern das liegt daran, dass der Paul halt Teil vom Team ist und wir versuchen Abwechslung reinzubringen und nicht einfach nur mal nur reine Interviewaufnahmen, sondern dass wir halt hingehen und auch mal zwischendurch mal was Neues machen. Wie gerade unser Adventspiel, was wir heute auch aufgenommen haben, das ja auch ein schönes Video geworden ist.
Genau, das mit dem lieben Couleur-Fetisch. Und die Folge kommt ja raus, wenn der Gewinner schon festgesetzt wurde. Von daher an den glücklichen Gewinner, hast du verdient, mach was Schönes damit. Und denk bei der Bestellung, falls es wirklich Zipfel werden sollten, an deinen Leibessohn, der braucht bestimmt auch nochmal ein Leibbesteck.
Genau, das ist ja leider in vielen Bünden so der Fall, dass das immer ein bisschen... schwierig ist mit dem Zipfeltauschen. Ich kenne es aus meinem eigenen Bund. Die Dinger werden schnell eingegangen, die Live-Verhältnisse. Und dann hast du die armen Buben dort da sitzen, die teilweise 3 Jahre auf ihren Zipfel warten.
Hier sitzt einer.
Ja.
Ich habe es bei mir im Bund auch erlebt. Und zwar in erster Linie bei meinem Zweitbund, bei der Greifenstein, dass da einer meiner Bundesbrüder schon seit Ewigkeiten auf sein Leibbesteck wartet. Ich habe mich irgendwann erbarmt, weil ich in einem Antiquariat tatsächlich einen Bandknopf von uns gefunden habe, für einen schmalen Taler. Und habe dann gemeint, mit der Absprache von seinem Leibburschen natürlich, dass ich ihm dann wenigstens mal einen Bandknopf spendiere. Und diesen Bandknopf habe ich ihm dann auch bei einer Kneipe so einfach ins Glas fallen lassen. So, ups. Er hat sich erstmal aufgeregt, was ich in sein Bierglas geworfen habe, als ich meinte, trink mal aus, guck mal, was es ist. War er dann richtig glücklich. Und ich selber habe ja auch ziemlich lange gewartet, bis ich dann mein Leibbesteck hatte, das war auch ganz gut. Und als ich meinem Leibsohn das Leibbesteck dann auch gegeben habe, da habe ich extra nicht lange gewartet, auch wenn es schweineteuer war. Die Preise sind ja durch die Decke gegangen, was Couleur-Artikel angehen. Ich glaube, ich habe 150 Euro ausgegeben.
Ja, das macht doch keinen Spaß, wenn das so teuer ist. Ich finde, dann geht das auch so ein bisschen am Brauchtum vorbei.
Genau, und von daher habe ich auch ziemlich schnell gemacht. Und mein Leibsohn hatte das, glaube ich, lass mich lügen, 2 oder 3 Wochen nach seiner bestandenen Burschung war dann auch das Besteck da.
Ja, nee, also lass uns mal ein bisschen da über Brauchtum sprechen und Zipfeltausch. Wie stehst du zum Zipfeltausch?
Ja, als CVer stehe ich natürlich ziemlich aufgeschlossen dem gegenüber. Mein Zipfelbund ist auch so groß wie eine Bibel. Nein, also teilweise war da Wahrheit dabei und teilweise nicht. Ich bin ein großer Freund vom Zipfeltausch. Ich finde das einfach auch angenehm und schön, auch Freundschaft auf eine andere Ebene zu heben. Und vor allem habe ich auch gemerkt, dass Zipfelbrüder Freundschaften auch über besser als diese Beziehung zwischen alter Herr und Aktiver oder zwischen alter Herr von einem anderen Bund und Aktiver von einem anderen Bund, wo man ja genug Leute auch befreundet ist, das hebt es auf eine andere Ebene. Ich habe jetzt 2 Zipfelbrüder in Frankfurt vom KV, mittlerweile auch einmal der Altherrensenior von der Franconia Frankfurt, also vom KV, und einmal einen alten Herrn der Simonia Berlin zu Osnabrück, auch im KV. Und die sind beide deutlich älter als ich, aber man hat einen Zipfel getauscht und man ist eine andere Freundschaft einfach entstanden und gerade für so etwas ist das super. Und Zipfeltausch,
das ist klar, immer sehr vorteilhaft, wenn man ältere Herren haben.
Und ja, also ich finde Zipfeltausch eine schöne Sache. Allerdings trage ich meine Zipfel so gut wie nie. Ich trage meinen Zipfelbund, der hängt bei mir zu Hause an der Wand. In meiner Couleur-Ecke. Und ich trage den eigentlich nur, wenn ich chargiere, wenn ich dann quasi oben links an die Schulterstück mache. Oder wenn ich halt doch mal mit meinem Zipfelbund unterwegs bin, dann trage ich den dann doch. Weil es dann so eine schöne Sache ist von wegen, guck mal, hier Zipfelbund extra dabei, weil wir uns treffen. Aber in erster Linie trage ich ihn eigentlich so gut wie nie, aber ich finde das Tauschen dahinter sehr schön. Man kann von einem überteuerten Freundschaftsarmband reden.
Ja, aber aus Silber und aus Seide.
Ja.
Ja, also ich bin eigentlich auch also ein Freund vom Zipfel und vom Zipfeltausch. Also ich fand die, als ich das erste Mal gesehen habe als junger Fuchs, fand ich schrecklich. Ich fand das so cringe auf gut Deutsch gesagt. Obwohl, da muss ich mich mal kurz entschuldigen, ich hatte Feedback bekommen von einem Hörer, der gesagt hat, dass wir nicht so viel Denglisch sprechen sollen. Und das geht, glaube ich, auch größtenteils auf meine Kappe. Ich fand es etwas verschreckend, als ich die Zipfel das erste Mal gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, damit laufe ich aber nicht über die Straße. Und es war halt auch so, dass damals mit meinem Leibburschen die Auswahl von den Zipfeln so ein bisschen war wie kennst du dieses Video, worum es geht, wenn ein Mann mit seiner Frau einkaufen geht, die Frau die Handtasche auf den Boden tut und der Mann, damit er weiterhin männlich ist und von diesem Council of Approved Men approved wird oder bestätigt wird, dass er dann eine Plastiktüte umgekehrt nimmt, mit dem Hand da rein und die Tüte nimmt und umdreht und wie eine Plastiktüte in der Hand hat, damit das nicht unmännlich aussieht. Und genauso ist das Thema Zipfel bei uns damals auch eingegangen worden. Das war so geil. Zwischen Leibbursch und Leibfuchs muss es ja unbedingt gemacht werden. Mit dem eigenen Leibbruder war schon hart an der Grenze des Machbaren und wehe, wenn überhaupt mit einem anderen, das ging dann gar nicht.
Also unterschiedliche Verbindungsarten, unterschiedliche Sitten. Uns TV-Ern sagt man ja nach, dass man Zipfel tauscht, quasi wer bei drei nicht auf dem Baum ist, nach dem Motto. Da muss ich sagen, in letzter Zeit kann man im Kartellverband das auch, glaube ich, so sehen, dass es sehr auf viele Zipfeltausche gibt, sehr viele große Zipfelbünde auch existieren. Aber auch da wird nicht mit jedem getauscht.
Nee, aber ich meine, die Sache ist ja der wertvoll, also der Mehrwert, den der Zipfel ja bietet, ist, wenn du älter bist, wenn du alter Herr bist und aus dem ganzen Spiel raus bist. Ich musste aufpassen, dass ich nicht Game sage, aus dem Spiel raus bist, dann ist das eine schöne Sache, an die du dich immer wieder erinnerst, wenn du auf dieses Ding guckst und denkst, was für lustige Typen du kennengelernt hast, mit denen du richtig besonderen Spaß hattest, der es wert gemacht hat, dass du dieses Korpo-Freundschaftsbändchen dir dann gekauft hast.
Da fällt mir ein, wir haben ja auch noch einen hängen.
Das machen wir.
Wir machen natürlich nicht mit jedem.
Paul macht es nicht mit jedem. Es müssen schon ältere Männer sein und wir haben ja auch einen kleinen Altersunterschied. Das ist dann auch, Paul, komm mal bei mir in den Keller, dann tauschen wir mal einen Zettel.
Ja. Genau, es gibt ja noch so komische Spielchen mit Couleur, also klar. Da gibt es ja dann auch noch die Mütze umgedreht, Bierchen rein, Buch offen gelassen, Bierchen rein. Mhm. Finde ich ganz gut, dann lernen sie es wenigstens. Dann bei uns haben unsere Füchse mal gelernt, wie man Stuhl ranstellt, indem man einfach immer ein Bier auf den Stuhl gestellt hat, wenn sie nicht rangeschoben haben. So, nach dem vierten Bier haben sie es dann irgendwann gecheckt.
Deswegen habt ihr auch nur 5 Aktive dann. Ich habe das gesehen bei der Umfrage.
Ah. Ey. Ich dachte, die war anonym. Und dann halt noch, klar, mit den Türen haben wir es dann auch irgendwann gemacht. Irgendwann haben sie halt Türen zugemacht, an dem Maskrug drin stand. Mhm. Und irgendwann haben sie gelernt, wie man Türen zumacht und Stühle ranstellt. Und natürlich war dann auch noch der Punkt mit den Zipfeln am Bierglas und so weiter. Also ich persönlich habe meinen Zipfel eher selten am Bierglas dran.
Das wollte ich dich nicht mehr fragen. Wie stehst du dazu? Wie findest du das eigentlich, wenn du bist auf eine Kneipe? Das ist ja so, das ist ja wirklich so auch so ein bunt interner Brauchtum, der mal mehr oder weniger oder gar nicht auftaucht. Also ich habe es erlebt auf Kneipen von Bünden, da holen sie alle plötzlich den Zipfel raus und klacken den erstmal direkt an den Krug dran. Und bei anderen Bünden, die würden nie auf die Idee kommen, das zu machen. Das sind ja auch unterschiedliche Geschmäcker, die da dazu.
Ja, erstmal muss man sagen, das hört sich schon sehr lustig an, wenn wir über Zipfel und ans Bierglas ran gerade reden. Wir reden hier von Couleur. Artikeln und Gegenständen für alle, die hier reinhören und nicht korporiert sind. Es handelt sich um eine Art Brosche, die man halt an einen Halter ranmacht und dann an einer Weste oder einer Hose trägt und eine Art Freundschaftsarmband quasi für Männer bloß halt aus einer Uhrenkettenentwicklung quasi kam.
Wie siehst du denn Mützen? Wie stehst du denn dazu?
Mützen?
Ja.
Trage ich gerne. Ich hab meinen Teller oben.
Okay. Ja, ich hab mich immer mit der Mütze immer schwer getan. Also ich war nie so ein riesen Fan von Mützen, weil ich fand, ich sah da mal nicht so, also ich habe nicht so den vorteilhafte Kopfform für Mützen, finde ich. Also ich mag es in Törnchen, die ziehe ich gerne an, aber auch wirklich dann, also Comor-gemäß, beziehungsweise mit der Couleur, also mit der Kleiderordnung so, dass es vielleicht, also im Voll-Couleur halt stattfindet. Ja, und also da konnte ich mich mit anfreunden, aber mit der Mütze ist immer schwierig, weil Mütze ist da, denke ich mir halt immer so, das sind so Modelle, das war so 1910 Usos, dass du auch als Penela diese Mützen getragen hast und ja, das ist halt wirklich eine Brauchtumstraditionspflege, die nicht mehr alltäglich ist. Gut, ist der Zipfel auch nicht.
Aber ja, der Zipfel, wo wir gerade bei den Biergläsern nochmal waren, ja, soll jeder Bund machen, wie er will. Gibt es auch die unterschiedlichsten Regeln mit Abnehmen, wenn man stehen lässt und reinwerfen. Ich kenne das bei uns so, dass man dass den Zipfel nur sicherstellen kann, wenn das Bierglas auch leer ist.
Mm.
So habe ich es mal gelernt.
Ist ein Bierglas mit dem Wappen der Verbindung ein Couleurgegenstand?
Würde ich sagen, ja. Also, wird keiner auspauken, wenn man mal so 3-4 Biergläser mitgehen lässt.
Bei der Kneipe, du bist eingeladen, bist bei diesem Bund, die stehen leer rum, nimmst die mit, würdest du das machen?
Nein. Okay. Warum?
Dann können wir das Interview fortführen.
Ach, ich muss jetzt die Krüge wieder auspacken, die ich eingepackt habe oben.
Genau. Ja. Mit dem Wappen von wem auch immer.
Ja.
Nee, also das ist auch, das wollte ich hier aber fangen. Also ich glaube eher, sagen wir mal, so diese Chargenkrüge.
Ja, klar.
Die eher, aber so die normalen Gläser, wo das Wappen drauf, wie nennt man das?
Das ist Verschüttgut. Mhm. Das ist Verschleißgut, die werden durchbenutzt, die gehen kaputt, die blättern ab, die fallen mal runter. Ist ärgerlich, weil noch ein bisschen mehr kostet, die anzuschaffen, das ist vollkommen klar. Ja. Als jetzt nur 0815 Bierseidel, was du vom Bierlieferanten im Zweifel umsonst sogar mitgesendet kriegst.
Hm.
Ist aber natürlich schöner, wenn du halt so einen Krug hast, wo das Wappen deiner Verbindung drauf ist. Da gebe ich dir recht, ja.
Bei meinem kleinen Bund, da hatten wir auch mal eine Ladung geschenkt bekommen, wo das Wappen der 60er Jahre drauf war. Ja, das damals noch handgezeichnet worden ist. Und die haben wir auch gehütet wie ein Augapfel, aber da sind am Ende jedes einzelne Glas ist kaputt gegangen. Das hat dann jedes Mal höllisch weh. Und wenn du dann so bei richtig alten, etablierten Bünden unterwegs bist, die trümmern die Dinger dann einfach und dann bestellen die nochmal 300 neue.
Das wäre dann aber etwas, wo man sowas in eine Couleur-Vitrine hätte packen können.
Ja, sie waren ja zum Gebrauch
gedacht. Ja, aber eines davon hätte man in eine Couleur-Vitrine packen
können. Natürlich, hinterher weiß man es immer besser. Aber
nur weil du daran trümmern willst.
Trümmern macht Spaß.
Oh ja.
Also das habe ich gerne früher gemacht.
Ich auch. Genau.
Was hast du das letzte Mal getrümmert?
Ich?
Ja.
Ich glaube bei der Trauerkneipe letztes Jahr, als ich Senior war.
Achso, im Gedenken an den, aber jetzt nicht im Vollsuff das Aggro-Trümmern.
Das war recht angenehm. Ich habe nämlich, wir haben 05er Kummer. Und bei dem Trauersalamander durfte ich 2 05er hintereinander trinken. Das war spaßig.
Also ich bin mal von einem Corpo aufs Konzert eingeladen worden, der in einer bekannten Band mitspielt. Der wird auch wahrscheinlich bald Gast hier sein. Und der hat mich damals eingeladen. Ich durfte Backstage kommen, habe die ganze Band miterlebt. Und es ging halt nicht lange her, dass dann direkt schon die Bierboys, die Bierjungen halt direkt geknuspert werden.
Keine Anglizismen hier.
Ja, ich bemühe mich, es zu verbessern. Auf jeden Fall wurden die Bierjungen geknuspert und dann haben wir in der Ecke, wo niemand war, die Gläser getrümmert und dann kam dann einer von diesen Bandmitgliedern in dem Moment vorbei, die auf der Bühne ja die schlimmsten wilden Show abgegeben haben, der echt schockiert war, dass wir die Gläser da kaputt gehauen haben. Und das war dann so ein bisschen so wie diese Szene bei Simpsons, wo die alle an der Bar bei Mo sitzen und die dem einen und dem anderen dann halt irgendwelche bösen Sachen tun, alle lachen und das lustig finden, Homer dann auch was macht und alle dann total geschockt sind, so nach dem Motto, sag mal, tickst du noch so auf, was machst du denn da? So habe ich mich in dem Moment gefühlt.
Ja gut, das ist ist ja auch lustig. Also ich hatte die schönsten Abende, die ich hatte, waren im Keller. Also wenn ich mich da erinnere, klar, Kneipen haben immer Spaß gemacht oder auch unsere Weinwanderung, die wir in Frankfurt regelmäßig gemacht haben am 1. Mai, zusammen mit dem Frankfurter Wingolf, waren immer spaßig, aber die schönsten Sachen waren immer im Keller irgendwie. Da muss ich zwar auch mal an diese Domian-Folge Kellergeschichten denken.
Großen Dank an die Jungs, die das damals gemacht haben.
Bitte meldet euch bei uns. Wir würden ungemein gerne mal erfahren. Natürlich wird das auch nicht öffentlich gemacht, aber für uns wäre es mal mega interessant rauszufinden, welcher Bund das war.
Definitiv. Wobei, ich bin ja bei der Matt-Folge hängen geblieben. Ne?
Also diese Domian-Folge, Kellergeschichten, die kriegen meine Füchse jedes Mal noch zugesendet nach dem Motto. Bitte, hört es euch an. Feiert's.
Aber lass uns nochmal zum Brauchtum zurückgehen. Genau. Ich mir ist nochmal gerade was mit dem Zipfel eingefallen. Und zwar, wie stehst du denn dazu, dass es Bünde gibt, die ihre Farben nicht rausgeben und du dann einen schwarzen Zipfel erhältst, während du denen deinen ganz normalen Farben gibst und dieser Bund aber eine gängige Farbkombination hat, wie sie in dieser Bundesrepublik Deutschland sehr üblich sind, dann aber schwarz rausgegeben wird. Wie stehst du dazu?
Also, erstmal muss ich sagen, das schwarze Zipfelprinzip kenne ich in erster Linie vom KV. Das im KV.
Das war kein KV.
Naja, klar. Aber das schwarze Zipfelprinzip ist ja so, dass der KV nur Farbe führend ist im Normalfall. Gut, gibt immer mehr KV-Verbindungen, die es nicht mehr nur Farbe führend sind, sondern auch Farbe tragend sind. Aber das kommt daher, dass man selber keine Farben hatte und demzufolge auch kein Couleur hatte und demzufolge die schwarzen Farben rausgegeben hat, anstatt der Verbindungsfarben, da man sie auch nicht getragen hat. Das kenne ich vor allem von Ascania Burgundia in Berlin, dass die in erster Linie immer schwarze Farben hatten oder auch noch Zipfel haben, aber auch da wird es quasi immer mehr, dass die auch Farben rausgeben. Aus eigener Erfahrung im CV kann ich sagen, wir haben das Prinzip bei uns ähnlich. Wir haben das Prinzip bei uns ähnlich, genau, dass wir abstimmen müssen. Mhm. Also sprich, wir haben ja Konvente wieder, Verbindungsart auch. Mhm. Und wenn du innerhalb des Kartellverbands tauscht, bedarf es keiner Genehmigung des Zipfeltausches. Sprich, du kannst einfach froh drauf raustauschen. Mhm. Auch da gibt es Verbindungen, die unterschiedliche Arten haben.
Ja, definitiv.
Also bei Greifenstein zum Beispiel ist es so, wenn ich einen Zipfel mit meinem Kartellbruder tausche, brauche ich trotzdem die Genehmigung meines Konventes. Mhm. Bei Adolf Jana zum Beispiel wiederum nicht. Bei Adolf Jana brauche ich aber die Genehmigung, wenn ich mit einem Verbandsfremden tausche. Oder mit einem anderen Dachverband und gerade wenn ich mit einem Schlagenden tausche. Und da wäre dann bei uns nämlich der Punkt, dann müsste ich schwarz tauschen, wenn ich die Genehmigung nicht erhalte oder wenn ich die Genehmigung gar nicht einhole.
Okay.
Wäre aber normal, 90% der Fälle genehmigt unser Konvent in Fulda immer die Zipfeltausche. Von daher gab es da noch nie schwarze Zipfel, die wir rausgegeben haben. Aber ja, das ist ein CV und das Prinzip der schwarzen Farben, ja, ich will mich darüber kein Urteil erlauben, wie es andere Verbindungen machen. Ich finde unser Prinzip, wie wir es führen, ganz gut. Ich finde es natürlich schade, wenn man halt keine Farben dann richtig raustauschen kann. Ist schade, weil macht den Zipfelbund auch ein bisschen traurig.
Ja.
Aber.
Ja, macht's auch. Ich finde das so ein bisschen so konträr zu der Idee, warum man das Ding halt tauscht. Ja, also ich muss sagen, das ist ja immer buntabhängig, wie du es gesagt hast. Also ich kenne es halt auch so, entweder beim Konvent genehmigen. Bei uns bei Gotia ist es so, wir waren halt jung, klein, wir brauchten Freunde. Da haben wir halt gesagt, so, also bei uns die Regelung eingeführt, dass du für einen Zipfeltausch brauchst du keine Genehmigung vom Konvent, damit halt schnell Netzwerkfreundschaften entstehen, dass halt enge Bünde. Also enge Beziehungen zu anderen Bünden halt entstehen und das ist ein Rat, den ich jeder neu begründeten oder neuen oder auch kleinen Verbindung geben kann, die halt sagen wir mal dachverbandsfrei ist. Macht das so, weil dann könnt ihr euch schnell connecten und da Freundschaften bilden. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast den KV ja angesprochen und das Spannende war ja mit dem KV, ich hatte jetzt auch ein paar KV ja im Talk, ob es der Schmidt-Konz war, ob es der Hartung war oder ob es Pötz war. Der KV ist ja interessant, da sind ja einige Dynamiken los. Es gibt ja mittlerweile das Bandprinzip ist ja frei im KV, dass Bänder getragen werden dürfen. Das war ja vor ein paar längerer Zeit noch völlig undenkbar. Ja. Und da wird auch, glaube ich, längst nicht mehr schwarz der Zipfel getauscht, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ich glaube, da kommt es auch auf die KV-Verbindung drauf an. Aber wie gesagt, ich bin nicht im KV-Mitglied, von daher kann ich es nicht genau einschätzen.
Ich auch nicht. Wir sprechen auch hier nicht für den Verband.
Ja, also der Kartellverband ist natürlich für mich ein sehr interessanter und vielschichtiger Dachverband, der natürlich auch ein Kartellverband ist. Da möchte ich aber gar nicht großartig drauf eingehen, weil auch da wiederum sehr gespaltene Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Ich glaube eher, es gibt keinen wirklich den steilsten Dachverband.
Das hat mir mein PR-Berater im Vorfeld zu dieser Sendung auch geraten, dass ich nicht sagen soll, dass es einen steilen gibt, sondern eine diplomatische Antwort geben soll. Nein, Spaß beiseite.
Also ich bin der Meinung, dass jeder Dachverband hat was für sich.
Genau.
Und ich möchte auch gar keinem Dachverband seine Daseinsberechtigung irgendwie streitig machen oder irgendwie in eine Richtung drängen. Das hat jetzt nichts mit unserem PR-Beauftragten und...
Wir haben keinen, das war ein
Spaß. Wir haben keinen zu tun. Aber in erster Linie geht es darum, wie definiert man Steilheit? Und Steilheit ist ein so dermaßen variables Ding mit den Sachen der Definition. Die einen sehen es als steil an, wenn man mit Bootsschuhen, bunten Hosen, Ralle-Hemd, Sylt-Pulli und Basecap rumläuft. Wohingegen die anderen es als steil ansehen, weiße Turnschuhe, Jeans, Hemd und
Schwedenjacke.
Andere sehen es als steil an, auf dem Haus Gras anzubauen. Was ich in dem Fall übrigens nicht als steil betrachte, sondern als Peinlichkeit, die auf Verbindungshäusern noch nichts zu suchen hat.
Das ist ein Punkt, so Gras auf dem Haus anzubauen, das ist so unendlich friedlich. Das macht so jedes Prinzip zunichte, wofür der Bund steht. Und,
Und wie gesagt, also von daher, ich bin der Meinung, es gibt einfach nicht den steilen Verband. Es gibt viele unterschiedliche Verbände und innerhalb dieser Verbände, egal ob jetzt Schwarzburgbund oder Kösener Chor, es gibt in jedem Verband auf gut Deutsch Waschlappen.
Ja.
Und in jedem dieser Verbände gibt es steile Leute und coole Leute, die aus der Perspektive von uns beiden jetzt zum Beispiel steil sind, aus der Perspektive von anderen Leuten wiederum nicht, die aber allerdings das Verbandsleben leben. Und ich glaube tatsächlich, einen steilen Dachverband oder genau also einen steilen Korporierten.
Wobei ich jetzt kurz mal reingrätschen muss, Martin Vaupel hat mir persönlich eingebläut, wir reden immer von Dachverband, das ist aber vollkommen falsch. Es ist ein Verband, ein Dachverband ist ein Verband über den Verbänden. Ja. Deswegen CV ist ein Verband, ADB ist ein Verband, Kösener Weinheimer sind Verbände. Da müssen wir auch drauf aufpassen.
Ja, ich glaube, worauf ich hinaus wollte, war eher der Punkt, es geht gar nicht um den Verband, es geht gar nicht um die Verbindung an sich. Ich glaube, es geht um die einzelne Person in den Verbindungen, die dann die Verbindungen zu etwas machen und dann auch den Dachverband oder den Verband prägen.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Absolut. Das ist wichtig. Also lass uns mal ein bisschen über Verbände so ein bisschen ins Detail gehen. Dass wir so ein bisschen Lästerschwestern hier sind. Nein, das ist so, wie du es gesagt hast. Ich finde auch, jeder Verband hat so seine Stärken, seine Schwächen. Sie bedienen verschiedene Kooperationsmärkte, wenn man das mal so betrachtet. Manche sind sich sehr nahe, manche sind sich total gegenteilig. Aber fangen wir mal an, zum Beispiel mit den Chorstudenten. Also, ne? Also da ist es ja auch so, die haben ja die Kösener, die Weinheimer. Bei den Kösenern sind ja unendlich viele verschiedene Kreise nochmal drin, wo ich auch jetzt nach über fast 15 Jahren Mitgliedschaft auch neue kennengelernt habe, durch den Talk hier zum Beispiel den Roten Kreis, den kannte ich zum Beispiel vorher gar nicht. Ich glaube, es gibt den Eisernen Kreis gibt es auch noch. Tut mir leid, haut es mir um die Ohren, wenn es falsch ist bei Reddit. und da ist es so, ich finde, die Kösener sind schon ziemlich cool, das ist keine Frage. Die haben einen sehr, sehr großen Selbstanspruch und was ich halt cool bei denen finde, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir hatten öfters mal Besuch von Kösenern, aber auch Weinheimern. Und das war die Gruppe der Gäste bei mir zu Hause im Studio, die meisten Gastgeschenke mitgebracht haben. Nicht für mich jetzt, sondern für meine Frau Blumen unter anderem. Wo man merkt, auch wenn die einen im Keller anknattern und anschreien bis zum Gehtnichtmehr, die haben trotzdem ein gewisses Gesellschaftsprinzip, eine alte Schule, die nach außen tragen. Und das fand ich zum Beispiel, ist lobenswert, dass die Chors halt auch irgendwo eine Schule sind für den gehobenen gesellschaftlichen Umgang.
Zumal die Chors auch mal, also auch da kann man mich auch eines Besseren belehren, meines Wissens, die Verbindungen sind, die auch am besten laufen.
Ja.
Also ich habe jetzt selten, also außer jetzt vielleicht das Chor, was nach Oldenburg umgezogen ist, aus Marburg, habe ich selten etwas gehört von wirklich Nachwuchsproblemen in Chors. Also entweder wird es unter den Teppich gekehrt, dass man nach außen hin versucht, das nicht irgendwie zu kommentieren, was ich eher nicht glaube. Ich glaube eher, dass tatsächlich es gut läuft, weil halt dieses Prinzip da ist, diese Mischung aus Moderne und Tradition. Also jeder, der schon mal auf einer Chorkneipe war, ich selbst auch, das war unter anderem bei Westfalia Berlin.
Ich war noch nie auf einer Chorkneipe.
Ist ganz lustig. Also da wird mehr zuvor getrunken als bei anderen Kneipen. Und am Ende des Tages bist du ziemlich betrunken noch vor dem Inofiz.
Ist aber ganz lustig, weil du hast halt da auch kein großes Angeknatter mehr. Du sitzt da auf der Kneipe, hast du deinen Spaß, trinkst halt deine Bierchen, auch sehr viel schneller tatsächlich, aber es ist alles gesitteter, als wenn man jetzt einfach bummeln geht. Klar, es ist eine Kneipe. Mhm. Und du hast auch einfach, oder sie kommt auch ins Gespräch und siehst dann auch diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Was viele, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den meisten Verbindungen im Kartellverband ist bei uns. Ich kenne es aber von vielen, wo sich vor Partys geweigert wird. Und da sage ich auch immer, ich bin kein großer Party-Fan und Freund von Partys. Es macht nur Arbeit, es macht nur Dreck. Und ich bin auch einer von denen, die lieber in einer Kneipe sitzen oder in einen Pub gehen oder auf dem Haus mit dem Bundesbruder im Keller sitzen, ein paar Bierchen knuspert. Aber auch da muss man sich mal zurückstecken und sagen, dann müssen wir auch mal mehr Partys machen. Mhm. Also wir haben es in Frankfurt gehabt, hatten mit dem Wingolf zusammen unsere 80er-Jahre-Party vor 2 Jahren. Mhm. 150 Leute waren in der Bude drin. Es waren im Durchschnitt waren immer 150 Leute da. Mhm. Wir haben richtig gut ausgeschenkt, wir haben richtig gut alles decken können, also sämtliche Ausgaben waren gedeckt. Und das hat auch Spaß gemacht. Und klar haben wir davon nichts wirklich behalten. Aber wir haben es geschafft, dass wir dort wieder ins Gespräch gekommen sind. Und ins Gespräch zu kommen als Verbindung muss man erstmal wieder hinkriegen. Und das kriegt man über Partys hin, meiner Meinung nach.
Oder über Keilaktion. Ja, das ist eine geteilte Meinung. Also es gibt viele, die meinen so, die haben noch nie über Partys wirklich gekeilt. Aber dann gibt es wieder so Geschichten, dass Leute gerade aktiv geworden sind, weil sie auf der Party waren. Zum Beispiel wie der Lukas, der Reserveoffizier für die Artillerie. Mhm. Der hatte das ja auch erzählt. Der ist auf die Party gegangen, war beeindruckt von dem Ambiente, von dem Gesamtpaket und ist deswegen aktiv geworden.
Wir müssen uns einfach anfreunden, dass die Zeiten der Stammtische und der Kneipen einfach vorbei sind. Also jetzt hört sich jetzt hart an. Ich meine nicht, dass keine Kneipen, keine Stammtische mehr stattfinden oder stattfinden sollten, sondern das Keilen über diese Veranstaltung ist meiner Meinung nach passé.
Ja, du musst dem was bieten. Ja. Das war auch so bei uns im Bund, hat sich da auch so ein bisschen so der einfache Weg eine Zeit lang breit gemacht, dass dann irgendwie zweimal im Monat Stammtisch irgendwo war. Das sieht nicht. Und jetzt gucken wir, dass wir halt höchstens mal einen pro Monat haben und den Rest halt wirklich mit Veranstaltungen, die also wirklich Spaß machen, wo man Leute dazu holen kann.
Also ich finde Stammtische schon wichtig und ich finde auch wichtig, Stammtische auch einmal wöchentlich oder vielleicht zweimal im Monat passieren. Um halt auch einfach alten Herren die Möglichkeit zu geben oder auch Bundesbürgern die Möglichkeit zu geben, die in der Stadt sind, die es nicht auf eine Veranstaltung schaffen, mal aufs Haus zu kommen, etc. pp. Mhm. Aber man kann darüber nicht mehr keilen. Also ich bin noch aktiv geworden 2018. Da waren in Fulda, haben wir da auch noch über Stammtische gekeilt. Es hat ein, zweimal funktioniert. Aber die Zeit, dass wirklich gekeilt wurde oder wirklich heute noch gekeilt wird über Stammtische, die ist vorbei. Ja. Die Leute haben einfach kein Interesse mehr an Stammtischen. Die wollen Party haben, die wollen geile Erlebnisse haben, wie auf die Rennbahn gehen, auf ein Bierkastenrennen um See machen, draußen was machen, Flunkyball, Bierball, Bierpong, Rage Cage. Ja, all diese Dinge, das wollen sie und das muss man ihnen auch bieten. Und das muss man jetzt der Generation 70, 80 beibringen und denen halt sagen, ey Leute, passt mal auf, wir müssen das Keilen anders angehen.
Ja, absolut. Ja, es ist halt so ein Punkt, das ist da muss man auch die neue Generation, glaube ich, ansprechen. Aber lass uns mal nochmal zum Thema Verbände zurückgehen. Was ist denn der größte Unterschied für dich zwischen einem Kösener und einem Weinheimer?
An sich eher die Geschichte der Gründung als wirklich Kösener und Weinheimer. Auch da kann man mich mal wieder auf zerlegen, wenn man möchte. Ich habe mir noch nie wirklich große Gedanken gemacht über Kösener und Weinheimer Chors in der Hinsicht auf deren Differenzen, außer dass ich natürlich über die Fuchsenstunde weiß, dass die Weinheimer als Techniker gegründet wurden, weil früher Techniker nicht als vollwertige Studenten anerkannt wurden und aus dem Grund halt die Ingenieure dann auch in die Chors wollten und ihre eigenen Chors dann gegründet haben, die Weinheimer dann. Also das ist so viel zum Thema meiner Fuchsenerziehung, das ist halt der Unterschied.
Aber so, ich sag mal, im täglichen Umgang.
Netter. Wer? Also die Weinheimer.
Ja, wollte ich auch sagen. Also ich finde, der Umgang mit Weinheimern, vor allem als Buchse, ist wesentlich einfacher. Also die sind entspannter, die sind auch offener. Mhm. Und bei Kösenern hat man oft so ein bisschen so das Gryffindor-Slytherin-Verhältnis, so finde ich, was da stark hervorkommt.
Wir sind als anderes Hufflepuff.
Ja, genau, aber es ist halt immer schwierig. Weil am meisten hast du am Ende aber mit den Kösenern, finde ich, so Spaß, wenn die mal richtig aufgetaut sind und dann Vertrauen aufgebaut sind. Weil da sind auch wirklich immer pfiffige, gut ausgewählte Leute in den Chors halt mit drin. Ja. Und da sind auch einige, die es gut drauf haben.
Aber genau das, was du meinst, also mir ist auch schon mehrfach aufgefallen, wenn du halt mit ein paar Kösern unterwegs bist oder zu Kösern kommst, bist du am Anfang natürlich erstmal so ein bisschen auf Eis gestellt nach dem Motto. Sie trinken zwar mit dir, sie unterhalten sich zwar mit dir, aber sind dir sehr, sehr skeptisch gegenüber.
Ja, die sind sich auch selbst genug, wie sie immer sagen.
Wohingegen die Weinheimer dann meistens doch recht offen direkt sind und auch mit dir in der Theke sitzen und alles Mögliche machen. Wenn du dann aber allerdings bei den Kösen dann ein Stein im Brett hast, dann ist das eine ganz andere Nummer, dann ist das ein ganz anderer Umgang und plötzlich ist man da auch als Dachverbandsfremder, das habe ich auch schon mehrfach erlebt,
ja, man darf sich auf
Teil des Inventars quasi.
Ja, das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, um bei Kösern gut anzukommen, ist, du darfst dich nicht buchsig verhalten. Du musst einfach ganz normal, entspannt, authentisch vor allem auch sein und nicht irgendwie eine Rolle spielen. Muss natürlich die Grundzüge des Korpus sein, natürlich auch vehement drauf haben, also das Elementare, das Fundamentale, aber das darf nicht buchsig werden und ein Spaß muss er.
Du merkst es, dass du es geschafft hast, wenn du durch die Tür und nicht durch den Kellereingang gehen musst.
Im Kellereingang bin ich bei Chor Borussia Bonn schon mal drin gewesen. Also, das war auch schön. Das war auch ein Life-Goal-Achievement. Nein, das darf ich ja gar nicht mehr sagen. Ein Lebenserfüllungsziel. Genau, ein Lebenserfüllungsziel, genau. Nee, aber dann lass uns doch mal ein bisschen zum Beispiel über die katholischen Verbände sprechen, wo du ja dich auch sehr gut auskennst, weil du ja selber daherkommst. Ich meine, mit den katholischen Verbänden, wir haben ja den UV, wir haben den KV, wir haben den CV. Genau. Dann haben wir noch ganz, ganz klein noch Reste vom TCV, glaube ich.
Und den Ring katholisch deutscher Burschenschaften.
Genau, das sind ja so die fünf Verbände. Und wenn man sich die mal zusammenrechnet, ist das ja schon ein großer Anteil des deutschen Verbindungswesens. Da bewegen wir uns ja schon fast schon auf ein Drittel mindestens aller Bünde sind katholisch.
Es gibt ja immer diesen wunderbaren Spruch, sind sie im eigentlichen Sinne korporiert? Und da muss ich immer an die Sache denken, im Endeffekt sagt ja eine Minderheit, die schlagend ist, Farbe tragen, nicht konfessionell gebunden ist, sind sie im eigentlichen Sinne überhaupt korporiert? Mhm. Wo ich mich dann als, wie ich auch schon mehrfach sagte, es geht mir vollkommen egal. Ist halt, wie es ist. Ja, dann denke ich mir immer, also eigentlich sind wir die Mehrheit. Also die Nichtschlagenden, die Farbetragenden, Nichtschlagenden und dann doch konfessionell Gebundenen sind vielleicht dann doch ein bisschen mehr als die.
Ja, in großen Teilen sind schon, also die Art und Weise macht die meisten halt aus. Ne? Das würde ich auch so sagen. Aber
es ist mir im Grunde egal. Also im Grunde ist es mir egal. Einfach, weil ich darüber hinaus bin, irgendwelche Einteilungen nach Verbänden und nach Herkunft der Verbindung oder etc. pp. Zu tätigen. Einfach aus dem Grund, weil ich mittlerweile meine Gesprächspartner, Bummeltruppen etc. oder Kumpels, wie man es auch sagen kann, ja nicht nach Verbänden aussuche. Ich verstehe mich mit den Leuten und mit der Person verstehe ich mich. Meistens verstehe ich mich dann über die Person auch direkt mit der Verbindung dahinter. Und dadurch ist es mir recht egal geworden. Aber klar, katholische Verbände sind wir recht viele. Durch den UV und KV und CV und wie du auch genannt hast. Und da haben wir die gute Lösung eigentlich gefunden. Also wie es auch schön immer heißt, der UV ist gemischt, aber im Sinne von reine Männer- und reine Frauenverbindungen ist ein gutes Prinzip.
Wie findest du denn eigentlich, also woran erkennst du, also wo siehst du den Unterschied zwischen einem UV und einem KV? Beide haben offiziell
erstmal... Die UVer nehmen komplett nur Katholiken auf und der KV nimmt leider mittlerweile auch Protestanten auf.
Ja, aber das ist ja jedem einzelnen Bund, wie ich gelernt habe, überlassen.
Ja, aber ich bin der Meinung, man sollte seine Prinzipien nicht verraten oder aufgeben.
Ja, das ist, glaube ich, eine schrittige Frage. Und im KV sind ja auch viele, viele, also verschiedene Strömungen ja auch aktiv.
Ja, klar.
Das ist halt auch die Frage, wie es da weitergeht bei denen. Also so wie ich das bei meinen Gästen rausgehört habe, da ist die Spannung, glaube ich, sehr groß mit der Kartellversammlung 2025. Ich finde halt immer so, der UV ist halt, man merkt ihm an, dass er halt in einem wissenschaftlichen Verein Mitglied ist. Also die sagen ja auch, ohne dass ich es böse meine, reden selber von sich, das ist ein Corpo-Light, der da... Oder also eine leichte Variante, die da unterwegs ist. Die wollen das ja auch bewusst so machen. Der KVer, die sind da schon so ein bisschen mehr, also wesentlich mehr, also im Selbstverständnis einer Verbindung und nicht eines wissenschaftlichen Vereins, finde ich. Und bei denen sind ja auch viele Strömungen, die gerne halt einfach ein Band haben wollen, es ja dürfen jetzt mittlerweile. Und
ich verstehe mich auch mit eigentlich fast allen KVern, die ich kenne, oder Verbänden, KV-Verbindungen, sehr gut. Also es ist jetzt es soll jetzt kein destruktives Aufkommen sein.
Ja, sondern ein Chit-Chatting hier.
Kein Lästerschwester-Gerede hier. Aber ist halt meine persönliche Meinung, dass wenn man Prinzipien hat, hinter den Prinzipien stehen sollte.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Buchsen reden.
Ah, das ist jetzt natürlich dein Spezialthema.
Ja, also da ist ja auch wirklich so, die burschenschaftliche Bewegung ist wirklich, also das ist ja wirklich sehr stark spektralisiert, würde ich sagen, mittlerweile.
Hast ja alles dabei.
Ja, da ist alles dabei. Da hast du ultra hardcore orthodoxe konservative Verbindungen.
So eine Mickey Maus Wundertüte als Kind.
Ja, das, du weißt nicht,
kann was alles passieren.
Und dann hast du halt Burschenschafter, die völlig anders drauf sind, liberal zum Beispiel eingestellt sind, also wo so ein bewusstes Selbstverständnis dazu versteht. Und ich meine, was halt wirklich schade ist, halt auch, dass die ganzen Dachverbände sich aufgesplittet haben. Ich meine, wir hatten ja mal ganz ursprünglich den allgemeinen Delegiertenkonvent, der sozusagen der Sammelverband war der burschenschaftlichen Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Und dann ging es ja dann mit der deutschen Burschenschaft ja dann los. Und leider bei der deutschen Burschenschaft ja diese großen Abspaltungsbewegungen, die dort stattgefunden haben. Es gab auch Fusionsbewegungen, das muss man auch sagen. Aber letztendlich ist es ja auch so in den 70ern gewesen mit dem historischen Kompromiss. Da sind ja dann die österreichischen Burschenschaften dazugekommen. Das hat dann dazu geführt, dass ja dann schon erste Bünde, zum Beispiel, glaube ich, Teile des Süddeutschen Kartells, nicht alle, aber einige, ja dann schon ausgetreten sind in den 70ern, wie die Teutonia in Kiel, was der Habermann Sechser erzählt hatte. Dann hast du in den 90er Jahren die Abspaltung der DB und der NDB gehabt. Und dann hast du ja die Aufnahme der DHB-Burschenschaften. Also die DHB ist ja die historische Heimat meines Bundes, die Deutsche Hochschulburschenschaft, ehemals Deutsche Ingenieursburschenschaften. Die sind ja 99, nachdem die DB ja gesagt hat, ja auch Fachhochschüler sind, werden den Studenten dort gleichgestellt, die an der Universität hier teilnehmen. Die gleichgestellt sind. Und das hat dann dazu geführt, aber letztendlich gab es schon eine große Abwanderung von NDB-Bünden. Ich glaube, es waren 20 Stück insgesamt. Ja. Und dann haben wir ja die Sache nach 2012 bis 2014 mit der Abspaltung und den Austritten vieler Burschenschaften aus der DB, woraus sich ja dann auch nochmal ein Großteil dieser Verbindung, nochmal die ADB, halt entwickelt hat.
Wo dann halt jetzt auch in jeder auch die Tanne wieder benutzt wird, richtig.
Aha.
Da gab es ja jetzt auch einen Farbanschlag, glaube ich, auf die Tanne selber vor ein paar Wochen.
Ja, das ist halt viel und das ist halt schwierig und das ist halt immer so, was ich immer als Burschenschafter halt oft beobachte, dass man wird dann trotzdem immer unter einen Scheffel gestellt, aber letztendlich ist halt so jede einzelne Burschenschaft unterschiedlich.
Klar.
Die sind nicht besser, sind nicht schlechter untereinander, aber ich glaube, leider sind da sehr, sehr viele Indifferenzen mittlerweile, die sehr schwierig sind, glaube ich, eben auszubügeln, weil viele Bünde haben dann auch so ein Narrativ, dass so wie sie es seien, die einzige Art Burschenschafter zu sein, also dass sie so einen allgemeinen Wahrheitsanspruch für sich reklamieren, was halt schade ist, weil sie damit versuchen, eine Exklusivität halt aufzubauen, die aber letztendlich die Bünde, die es nicht sind, nach deren Definition einfach einen Scheißdreck interessiert, auf gut Deutsch.
Wo wir aber gerade bei Exklusivität sind.
Ja.
Und zwar, Verbindungsbünden haben ja immer so einen gewissen Schlag.
Aha. Willst du mir sagen, sag mir, dass du Korpo bist, ohne zu sagen, dass du Korpo bist?
Sag mir, dass du Korpo bist, ohne mir zu sagen, dass du Korpo bist.
Segelschürchen, Wachsjacke an, gegelte Haare, Hemd, Kaschmirpullover, Chinohose, bunte Socken. Da weiß ich sofort, dass du Buchse bist.
Okay, jetzt muss ich ein Bingo sagen, weil das alles bei mir zu Hause auch im Kleiderschrank unter anderem.
Bei mir auch.
Genau. Und natürlich ein gewisses Steppjacken-Auftreten, muss ich auch sagen.
Ja gut, die Steppjacke. Aber hatten wir mal abgefragt. Ja. Ne? 30% aller Leute hatten damals die Steppjacke gesagt und 70% sind Anhänger der Wachsjacke.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, und besonders stark in NRW bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Und natürlich dann noch ganz, ganz simpel die Rugby-Shirts. Obwohl die meistens tatsächlich eher auf Kursstudenten hindeuten.
Ja, und die Schwedenjacken finde ich halt mega geil.
Ich finde die auch mega geil. Das sind vor allem auch preis-leistungs-verhältnistechnisch und du kannst, glaube ich, 6 Bier damit transportieren.
Ja, ich finde das cool. Also die Schwedenjacken, vor allem wenn du dann eine helle ausgewaschene Jeanshose dazu hast, einen Sneaker und die dann noch anders. Wobei Segelschuhe gehen, sehen da auch bei gut aus. Also Segelschuhe kannst du zu allem anziehen, glaube ich, außer Smoking und Anzug. Und da machst du nichts falsch.
Dann habe ich sogar die weiße Arzt-Variante, dass du sogar mit einer Klinikum damit rumlaufen kannst.
Ja,
da, wo wir gerade bei Klinikum sind. Nach einer anständigen Feuerzangenbowle muss man natürlich auch manchmal in die Klinik. Ja. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns eine perfekte Feuerzangenbowle vor?
Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, nach Corona ist in einigen Bünden halt auch so ein bisschen das Wissen nicht richtig weitergegeben worden, wie man eine Feuerzangenbowle rausgibt.
Was und Leinfüchse, nicht haufenweise Stroh 80 reinkippen, anzünden und das Beste hoffen. So macht man es nicht.
Was würdest du sagen, welcher Rum eignet sich am besten für die Feuerzangenbowle, wenn du das über den Zuckerhut gießt?
Stroh 80.
Ja, aber ab wie viel Prozent?
Also mindestens 70.
70? Ja. Okay.
Mindestens.
Der brennt ab
75.
Also der brennt ab 54%.
Ja, aber dann brennt ihr nicht richtig, dann schmilzt der Zucker einfach nur zusammen.
Ja, aber das, so soll es ja auch sein.
Ja.
Zuckerhut oder aufgehäufelte Eierzuckerwürfel?
Natürlich der Zuckerhut.
Genau,
aber auch wenn der sehr schwer zu bekommen ist in letzter Zeit irgendwie.
Der ist immer schon schwierig, weil das ist ein Produkt, das kaufen nicht viele. Das haben die Supermärkte immer so als Reserveprodukt. Und dann kommt einmal im Jahr kommt dann ganz Corpo Deutschland und braucht dann 8 bis 15 Stück davon. Also bei jedem Bund, dann ist, glaube ich, schon die ganze Zuckerhutproduktion aufgebaut. Ja.
Und rotweintechnisch würde ich tatsächlich auf einen Rotwein so um die 5 bis 6 Euro die Flasche greifen. Mhm. Irgendeinen trockenen, am besten einen trockenen Rotwein. Mhm. Nichts Spektakuläres, es kann auch irgendwas Deutsches sein.
Ja.
Und dann halt am besten Bio-Zitronen nehmen, Bio-Zitronen schälen, Bio-Zitronen auspressen, Schale rein.
Und Orangen.
Genau.
Sternanis.
Ja.
Zimt.
Zimt, genau.
Was haben wir denn dann noch?
Orangensaft, habe ich ja schon gesagt.
Ja, Orangensaft, genau.
Aber dann von den gepressten Orangen am besten. Und wichtig, alles Bio nehmen, damit du auch keine Schadstoffe drin hast.
Ja.
Und eventuell noch mit ein bisschen von dem Rum reingießen, bevor man es.
Du trinkst ja aus gewissen Gesundheitsaspekten die Feuerzangenbowle.
Selbstverständlich.
Das darfst du nicht vergessen.
Ja. Krambamboli, das ist der Titel.
Genau.
Des Tranks.
Ja, und vor allem, du brauchst halt auch so eine Zange, wo du oben den Zuckerhut drauf tun kannst. Den musst du dann mit dem schönen Rum dann volltränken, anzünden. Und dann hast du den Spaß.
Ist ja auch spektakulär und auch wunderbar geeignet, um eine Show draus zu machen. Wir haben bei uns in Frankfurt ab und zu mal tatsächlich noch eine Krambamboli-Kneipe geschlagen mit dem Magister Krambamboli und dem Spielchen Ich bin der Zucker, ich bin der Rum und nach vorne gebracht. Und da muss ich sagen, es hat Spaß gemacht, aber das konnte man irgendwann auch nicht mehr durchführen.
Ja.
Erstmal, wenn man es 3 Jahre hintereinander gemacht hat und dann will man auch mal den Film gucken.
Ja.
Und zweitens.
Bei dem Film kann ich
den habe ich auch gesehen.
Also den habe ich schon so oft gesehen.
Du bist kein Korpo, wenn du den Film nicht mindestens 6 Mal im Dezember auf 6 unterschiedliche Verbindungshäusern gesehen hast.
Genau, das gehört dazu, bei American Psycho mitsprechen können und bei Feuerzangenbowle.
Pfeiffer mit 3F.
Genau.
Sie denken ja schon wieder. Aber ich soll doch denken. Jetzt denken sie ja schon wieder.
Ja. Nee, aber gut. Ich denke mal, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort für unseren kleinen Shit-Chat, den wir heute hier gemacht haben.
Wir fahren das unter Kategorie Corpo-Talk, die Lester-Schwestern, diese Folge.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, dann macht's mal gut.
Habt ein wunderschönes Wochenende. Geht mal wieder bummeln.
Bis dahin, auf anderen Häusern ist es auch schön. Tschüss.
Zieht's euch rein.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.